Sie hören jetzt einen Radiobeitrag von Wissen2Go über die Geschichte des Internets.
Wir benutzen es jeden Tag, sogar im Durchschnitt fast 2 Stunden. Wir surfen im Internet, schreiben Nachrichten, tauschen Informationen aus. Aber dennoch nehmen wir meistens nicht wahr, was sich hinter den Kulissen abspielt. Was es für ein Aufwand war, es zu entwickeln und wie viele Leute ständig daran bedacht sind, es weiterzuentwickeln und aufrechtzuerhalten. Wir denken nicht daran, wie viel Aufwand es gebraucht hat, bis es vollendet war.
Wir schreiben den 29. Oktober 1969. Leonard Kleinrock, ein US-amerikanischer Elektroingenieur, sitzt gespannt nach monatelangen Arbeiten an dem sogenannten ARPANET vor seinem Computer und probiert die Internetübertragung von seinem Büro in der Universität Los Angeles nach außen aus. Leonard Kleinrock hört voller Aufregung seinem Kollegen, der in Stanford sitzt, am Telefon zu. Neben ihm stand ein riesiger Schrank, der IMP, Interface Message Prozessor. Eine ganz neue Erfindung.
Leonard sitzt vor dem Rechner. Er spürt seine Aufregung und das hektische Atmen des Kollegen. Es war soweit. Er fährt mit seinen Fingern über die Tastatur und tippt den ersten Buchstaben ein. Ein L. Fragt er aufmerksam zu seinem Kollegen. Und, hast du das L? Und er kriegt prompt eine Antwort. Ja. Die Spannung in seinem Körper steigt an. Er kann in seinen Fingern kaum mehr das Zittern unterdrücken. Der nächste Buchstabe folgt, ein O. Hast du das O? Ja, langsam spürt er die Erleichterung und dann schrieb er ein G. Doch plötzlich Absturz des Systems. Nach Wiederherstellung der Übertragung folgten dann erfolgreich noch 2 weitere Buchstaben, I und N. Die allererste Internetnachricht war Login und dann Absturz. Das ARPANET war also jetzt geboren, aber woher kam diese geniale Idee?
Nach dem Raketenstart der Sowjets von Sputnik dachte die USA, sie würden technisch im Kalten Krieg ins Hintertreffen geraten. Es wurde zur Bündelung der Kräfte die Defense Advanced Research Project Agency gebildet, ARPA. Erstmals dachte niemand an Computer, bis auf den Psychologieprofessor J.C. Ehrlichleiter. Er wollte die Hochleistungscomputer miteinander verbinden, so dass sie effektiver genutzt werden können. Nach ein paar Jahren wollten ein paar Wissenschaftler nun diese Idee in die Tat umsetzen. Sie entwickelten ein paar Grundstrukturen. Es sollten nicht nur Computer mit einem Hauptcomputer verbunden werden, sondern jeder Computer mit jedem. Dies hatte den Vorteil, falls eine Verbindung ausfallen sollte, können die Daten ganz verschiedene Wege über ganz verschiedene Rechner gehen, um ans Ziel zu gelangen.
Nachdem man diese Ideen in die Tat umgesetzt hatte, gab es nur ein Problem, die unterschiedlichen Rechentypen. Erst als man einen Prozessor zwischen die Verbindungen geschaltet hat, können sie miteinander kommunizieren. Die Idee des IMP war entstanden. Er sah allerdings noch sehr klobig aus, wie ein Waffenschrank, aber er machte es möglich, dass nun endlich Daten verschickt werden konnten. Nur noch ein großes Problem gab es. Die Kommunikation von Rechnern brauchte eine eigene Telefonleitung, was sehr ineffektiv in der Nutzung war, da Computer nicht immer eine bestehende Verbindung brauchen, um zu kommunizieren. Vielmehr könnte man die Daten auf unterschiedliche Pakete aufteilen, die alle einen unterschiedlichen Weg gehen, aber alle am gleichen Ort ankommen. Das ist das Internetprotokoll TCP/IP. In den 80ern war die ganze Welt schon mit dem ARPANET verbunden. Der Vorläufer des heutigen Internets hatte sich schon überall verbreitet.
Und darauf baut eine geniale Idee auf. Wir reisen in das Jahr 1989. Das ARPANET war jetzt schon einige Jahre online, aber ein junger Informatiker, Tim Berners-Lee, sah einige Sachen ganz anders. Das ARPANET funktionierte noch nicht, so wie man es erwartete. Die unterschiedlichen Rechentypen verursachten eine Menge Probleme beim Datenaustausch und Übermittlung. Er arbeitete am CERN, ein riesiges Forschungszentrum, welches über viele Länder hinweg agiert und über weite Entfernungen kommunizieren muss. Somit ist es sehr wichtig, über die Grenzen hinaus zu kommunizieren.
Hier setzt das ARPANET an. Zu der Zeit haben nur einige Forschungsstationen Zugang zu dem ARPANET. Tim Berners-Lee, Sohn eines Mathematiker-Ehepaars, fand ziemlich schnell eine unbemerkte geniale Erfindung. Ein System, wobei auf jedem Computer ein sogenannter Browser installiert wird. Dieser greift wiederum auf Hypertext-Servern zu, die durch einen bestimmten Namen abgerufen werden können, die URL. Auf dem Server liegt der Text in einer sehr einfachen Programmiersprache, HTML. Das Besondere an der ganzen Sache ist, dass man durch Verknüpfungen, also Links, von einer Seite zur nächsten kommen kann, ohne ein weiteres Mal eine URL eingeben zu müssen. Zum Übertragen des HTML-Code vom Hypertext-Server zum Browser wird ein Protokoll verwendet, HTTP, Hypertext Transfer Protocol. Eine neue Version von HTTP ist die gesicherte Übertragung via HTTPS, Hypertext Transfer Protocol Secure. Somit setzt sich eine Webadresse aus der Übertragungsart HTTP oder HTTPS zusammen, dem Netzwerk www World Wide Web, der URL zum Beispiel Google, danach kommt die jeweilige Länderabkürzung, zum Beispiel DE für Deutschland.
Tim Berners-Lee sah es ganz natürlich an, von einer Seite zu der nächsten Seite zu kommen, wie in einem Lexikon, wo man von Seite zu Seite kommt und immer etwas Neues entdeckt. Doch ohne eine wichtige Person würde es vermutlich das Internet gar nicht so geben, wie wir es kennen. Robert Kailo. Er wird damals den Antrag an den Boss Mike Sandel mehrere Male überarbeiten, um ihn verständlich zu machen. Tim Berners-Lee wird es noch mehrere Male zur Chefetage schicken. Es passiert nichts.
Doch im September 1990 war es dann endlich soweit. Sein Chef Mike Sandel kommt mit einem ganz schicken neuen Computer, der Next Computer, an, der damals als eines der fortschrittlichsten Computer zum Programmieren gilt. Und er arbeitete und arbeitete an dem World Wide Web. Nach 3 Monaten war es dann soweit. Tim Berners-Lee präsentierte den Prototyp seiner Erfindung und es funktionierte einwandfrei. Doch zunächst interessierte sich nicht jeder für dieses neue Ding. Es wurde verachtet, denn es musste seine Zeit dauern, bis die Welt dafür bereit war. Dennoch, das Internet war geboren. Doch es mangelte an Beachtung als auch an Anwendung.
Aber nach ein paar Jahren kam das Internet ins Rollen. 1989 kam das World Wide Web von Tim Berners-Lee in der Programmiersprache Objective-C. Danach der Webbrowser Viola, der auf Unix lief. Damit richtete er sich hauptsächlich an Forschungseinrichtungen und Universitäten. Danach kam 1992 Urvis, der auch bei Unix benutzt werden konnte. 1993 kam dann der große Durchbruch des Internets für zu Hause. Der Mosaic-Browser wurde veröffentlicht. Er war der erste Browser, der für die Home-Nutzer Mac und Windows benutzbar war. Er eröffnete den Privatleuten das Internet und er machte das von Tim Berners-Lee veröffentlichte World Wide Web für die privaten Leute gebrauchbar. Somit war das Programm Mosaic von der Firma National Center for Supercomputing Application der große Durchbruch des World Wide Webs. Auch in den Abnehmerzahlen lässt sich dies bemerken. Bis zum Ende 1993 wurde Mosaic 2 Millionen Mal kopiert und benutzt. Tim Berners-Lee hat diese Idee unterstützt und gab die Rechte vom CERN am World Wide Web auf. Dies war ein wichtiger Schritt zur Entwicklung des Internets. Ohne diesen Schritt hätte sich das Internet in viele kleine lizenzpflichtige Netze aufgeteilt.
Es wurde ein HTML-Standard gebraucht. Daraufhin erwies Tim Berners-Lee wieder die Liebe zu seiner Erfindung. Er gründete W3C, World Wide Web Consortium. Sie waren sozusagen die Hüter des Standards. Ohne W3C hätte jeder Browser seine eigenen HTML-Codes gehabt und sie wären nicht untereinander kompatibel gewesen. Netscape hatte zum Beispiel einen Blinktext in HTML eingefügt, der nur über ihren Browser abzurufen war, aber mit keinem anderen. Heutzutage wird das World Wide Web oft mit dem Internet gleichgesetzt. Wobei darauf hinzuweisen ist, dass das World Wide Web nur eine von 4 Nutzungsmöglichkeiten im Internet ist.
Daraufhin, zwischen 1995 und 1998, duellierten sich Microsoft und Netscape um die Macht des besten Browsers. Microsoft wollte mit seinem neuen Programm Internet Explorer Netscape eindämmen und sie so endgültig von der Spitze drängen. Dies nannte man dann den Browser War. Dafür versuchten sie den Marktanteil von Netscape zu verringern, da Netscape eine Programmiersprache besaß, woraus auch von Microsoft entwickelte Programme wie Java von Sun Microsystem entstanden. Das aggressive Verhalten von Microsoft führte dazu, dass sie sich viele Klagen von kleineren Konkurrenten einhandelten. Sie mussten über 750 Millionen Dollar Bußgeld zahlen. Am Ende gewann Microsoft den Konkurrenzkampf gegen Netscape mit ihrem Internet Explorer. AOL verkaufte im November 1998 Netscape für 4,2 Milliarden US-Dollar.
Gehen wir nochmal in der Zeit zurück. Wir reisen in das Jahr 1979. Tom Truscott, Steve Bellowin und Jim Ellis wollen zwei Unix-Rechner miteinander verbinden. Sie versuchen, die Computer einer University in North Carolina und der Duke University im weitesten Sinne als E-Mail-Verbindung zu nutzen, um zu kommunizieren. Später kamen dann immer mehr Computer zu dem Usenet dazu. Es war im Gegensatz zu dem World Wide Web völlig dezentral aufgebaut. Es ist wie ein Webforum, nur ein bisschen eingeschränkter und nicht grafisch. Der Text wird ohne Grafiken und Bilder angezeigt. Jeder darf mitschreiben oder mitfragen. Jedem steht das Usenet offen. Die Verteilung auf die Welt ist ganz anders als bei dem World Wide Web. Die Nachricht wird auf seinen Provider-Server geladen. Dieser wiederum schickt die Nachricht an seine Partner-Server, die sogenannten Peers. Diese schicken es weiter, bis die Fragen auf der ganzen Welt auf Servern liegen. Eine beängstigende Vorstellung. So entstand bis zu den 2000er ein weltweites Netzwerk mit geschätzten 6500 News-Server.
Es fehlt aber noch etwas. Es gab ein großes Problem. Wie konnte man eine URL finden? Langsam verlor man sich in dem URL-Dschungel. Daraufhin wurde Google erfunden, eine Suchmaschine für jedermann. Es war nun möglich, nach etwas zu suchen, wovon man vorher noch nichts gehört hatte. Daraufhin wurde Google zu einem der größten Unternehmen der Erde. Sie bearbeiten mehr als 3 Milliarden Suchanfragen am Tag. Sie sind aus unserem heutigen Leben nicht mehr wegzugedenken. Fast jeder kennt die URL www.google.de. Sie ist meist die erste Anlaufstelle, wenn wir im Internet surfen. Somit hat Google einen wichtigen Beitrag im Internet geleistet. Der Vorläufer Backrub erschien schon 1996 und begleitet uns bis heute.
Heutzutage benutzen wir es so oft, dass es uns nicht bewusst ist, wie viel wir damit machen. Sei es auf dem Handy, Nachrichtendienste, sei es E-Mail oder schlicht eine Internetseite. Die Einfachheit macht es so wertvoll, doch die Einfachheit und die Anonymität machen es aber auch leider möglich, uns durch das Internet zu beobachten, uns insgeheim zu beeinflussen. Man kann sagen, dass das Internet das moderne Spionieren ist, wo wir uns in Zukunft auch darauf einstellen müssen, dass es uns in Zukunft anstrengend sein wird, den positiven Nutzen des World Wide Web zu erhalten. Jedoch kann man das Internet tatsächlich zu einer der wichtigsten Erfindungen des 20. Jahrhunderts benennen, die trotz ihrer Schattenseiten uns immer nützlich sein wird. Wir werden es irgendwann als selbstverständlich ansehen, miteinander zu kommunizieren und Daten auszutauschen, über unvorstellbare Entfernungen in ein paar Millisekunden. Es werden in Zukunft noch viele weitere Einsatzmöglichkeiten erscheinen, wo das Internet uns nützlich ist oder wo wir es unbedingt brauchen, da es anders nicht möglich sein wird.
Dies war ein Radiobeitrag von Wissen2Go von Sophie Karaskiewicz und Felix Lusen über die Geschichte des Internets. Wir hoffen, Sie konnten etwas Spannendes mitnehmen.